Ja, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung. Ich heiße auch herzlich willkommen Josef Lutz. Er wird heute den Vortrag zum Buch Katastrophenalarm halten. Ich denke, es ist ein ganz spannendes Buch und es ist ein ganz wichtiges Thema, denn es geht um unsere Lebensgrundlage. Wir sind von der MLGS, von der Marxistisch-Leninistischen Gruppe Schweiz. Wir sind noch eine relativ junge Organisation und wir haben das jetzt auch zurzeit, diese Umweltfrage, eigentlich auch als Schwerpunkt, mit der wir uns beschäftigen. Ja, ich übergebe gleich mal dem Josef. Herzlich willkommen.
Also, vielen Dank, Florian. Ja, vielleicht kennt jeder, der in einer Gewerkschaft aktiv ist, den Satz: Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums. Ausgerechnet Karl Marx hat diesem Satz widersprochen. Da heißt es hier: Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte. Und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum als die Arbeit. Als die Arbeit selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Ja, Marx hat diese Schrift Kritik des Gotha-Programms 1875 verfasst. Sie wurde aber erst 1890 veröffentlicht und den Delegierten des Gotha-Parteitags der SPD vorenthalten. Sogar nicht nur, dass diese Erkenntnis nicht bekannt war, es wurde auch ausdrücklich dagegen polemisiert, zum Beispiel von Wilhelm Liebknecht, dem damaligen Vorsitzenden der deutschen Sozialdemokratie. Da hat jemand gesagt, die Arbeit ist nicht die alleinige Quelle des gesellschaftlichen Reichtums. Auch die Natur hilft ihn schaffen. Wer das gesagt hat, und diese irrige Ansicht ist wiederholt aufgetaucht, hat nur ausgesprochen, was die bürgerliche Nationalökonomie schon lange vorher ausgesprochen hat. Also Wilhelm Liebknecht verschweigt, dass das Karl Marx war, was eben nicht unbekannt sein kann, und er polemisiert hier gegen ihn. Wenn wir jetzt das anschauen, dann geht die Geschichte eigentlich weiter. 1891 hat dann Friedrich Engels diese Schrift Kritik des Gotha-Programms publiziert und es hat dann auch auf dem folgenden Parteitag der SPD Folgen gehabt. Aber zunächst zu der Publikation, da schreibt Engels: Der Artikel von Marx hat im Parteivorstand der SPD großen Zorn ausgelöst und der Partei selbst sehr viel Beifall herbeigerufen. Ja, deswegen wurde in dem folgenden Programm des Erfurter Parteitags dieser Satz auch gestrichen. Wir kommen aber damit weiter. Interessant ist aber, diese Auffassung, die Arbeit ist die Quelle des Reichtums, findet sich noch weiter über die Jahrhunderte hinweg. Zum Beispiel findet sich das auch im Godesberger Programm der deutschen SPD. Es findet sich auch in vielen Parteiprogrammen der Arbeiterbewegung in den ganzen letzten Jahrhundert kaum ein Wort zur Frage der Umwelt. Und man beachtet diese Geschichte einfach nicht. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter zu Friedrich Engels. Friedrich Engels hat sich mit dieser Frage sogar sehr tief auseinandergesetzt. Hier geht es jetzt um diese Frage der Einheit von Mensch und Natur. Also das Tier benutzt die Natur bloß und bringt die Änderungen hier einfach durch seine Anwendung zustande. Der Mensch macht sie sich durch seine Änderungen, seinen Zwecken dienstbar, beherrscht sie. Wichtig. Jetzt muss man aber aufpassen, dieses beherrscht geht noch weiter. Da kommt nämlich noch was. Und so werden wir bei jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außer der Natur steht, sondern dass wir mit Fleisch und Blut und Hirn ihr angehören und mitten in ihr stehen. Und dass unsere ganze Herrschaft über sie darin besteht, im Vorzug vor allen anderen Geschöpfen ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden zu können. Eine sehr wichtige Schrift, auch wieder interessant, 1876 verfasst, veröffentlicht von der deutschen Sozialdemokratie nie, erst 1925 in der Sowjetunion veröffentlicht auf Deutsch und Russisch. Aber auch das nicht ganz ohne, ja, sagen wir mal, bei der Veröffentlichung in der Sowjetunion, der damals sozialistische Sowjetunion, schimpft natürlich der Herausgeber auf die SPD, wie sie so eine wichtige Schrift der Arbeiterbewegung vorenthalten konnte. Und dann sagt er, ohne sich einer Übertreibung schuldig zu machen, darf man wohl sagen, dass dieses hervorragende Buch, das der Genosse sowieso vor dem Staub 30 Jahre lange liegend in den sozialdemokratischen Archiven befreien konnte, von allen marxistischen Wissenschaftlern immer wieder gelesen werden wird. Ha, das Buch ist toll, aber es ist was für die marxistischen Wissenschaftler. Es ist nicht geeignet, ein Programm der Partei, also der Arbeiterpartei oder der KPDSU zu werden. Keinerlei Konsequenzen daraus. Weder in den Programmen der KPDSU noch in den Programmen der KPD oder aller kommunistischen Parteien weltweit im letzten Jahrhundert werden diese Dinge aufgegriffen. Es hat sich sicher einiges geändert. Die Frage der Umwelt hat heute eine ganz andere Bedeutung aufgrund der krisenhaften Entwicklung und der Überausbeutung der Natur in dem Gesellschaftsordnung, in der Kapitalismus der gegenwärtigen Prägung, der beherrscht wird durch multinationale Konzerne und wo eine hochausgewickelte Technik da ist, die benutzt wird, nur den Reichtum dieser Konzerne zu vermehren und auf Kosten der Natur. Deswegen müssen wir jetzt in einige Details gehen. Wie ist jetzt die Lage der Umwelt? Und kommen bald zum nächsten Teil. Wir sagen, es ist zu überwinden, nicht nur die verzerrte Anwendung der politischen Ökonomie des Marxismus, das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch, ihre Einengung auf die Ausbeutung der Arbeitskraft und damit Ignoranz gegenüber der Entfremdung des Menschen von der Natur. Da taucht jetzt auch wieder der Begriff Entfremdung des Menschen von der Natur aus auf. Man kann hier bei Marx noch weiterlesen. Es gibt ja den Begriff Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit. Es gibt den Begriff jetzt Entfremdung des Menschen von der Natur. Es geht aber noch weiter, er spricht da an einer Stelle, dass gleichzeitig damit verbunden ist, die Entfremdung des Menschen vom Menschen. Insofern, dass auch die menschlichen Beziehungen zur Ware gemacht werden. Und hier sind also Dinge, da müssen wir noch, wie sagt man, auch noch in weitere Sachen eindringen. Nun beschäftigen wir uns aber zunächst etwas genauer mit der Natur. Die gegenwärtige Situation der Umwelt ist zusammengefasst, ich sage, wir sind dabei, dass der Übergang in eine globale Umweltkatastrophe bereits im Gange ist. Eine globale Umweltkatastrophe eines Ausmaßes, dass sie die Existenz künftiger Generationen von Menschen in einer zivilisierten Welt nicht mehr möglich machen wird. Ich werde jetzt einige der dafür wirkenden Faktoren auf die kurz eingehen und dann auch die Qualität dieser Angelegenheit bestimmen. Wir haben hier zunächst das Ozonloch. Ihr seht hier einige Bilder oben auf der Südhalbkugel, das ist also die Antarktis, die zweitgrößte Ausdehnung 2000. Die größte Ausdehnung wurde 2006 gefunden. Sie ist immer etwa im September auf der Südhalbkugel. Und ihr seht, dass es schon praktisch ziemlich sehr weit reicht. Die von der Nordhalbkugel, da haben wir auch ein Ozonloch, das ist hier, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen erkennen, Skandinavien und also Europa, Grönland, das ist dann hier aus der Perspektive hervortritt. Hier, wo die blaue Färbung ist, ist also die Ozonschicht grob ausgedünnt und sehr viel niedriger, als es sein müsste. Wir müssten bei dem Wert hier sein und sind unter der Hälfte. Wenn man gleich drauf, es ist aber nicht nur an der Antarktis. Die Ausdehnung, die Verdünnung macht sich auch über weitere Strecken bemerkbar, auch bis nach Europa. Schaut hier rechts die Messwerte in der Schweiz an, also das ist die praktisch in Einheiten, indem man die Größe, die Dichte der Ozonschicht betrachtet, sieht man dann hier, wie von so den 70er Jahren ein tendenzieller Rückgang zu verzeichnen ist. Rückgang der Ozonschicht hat auch vermehrte Zunahme von Hautkrebs und zur Folge. Und jetzt sind wir auch davon nicht frei. Nun wurden in der letzten Zeit hier optimistische Dinge verbreitet. Zum Beispiel hier, das von den Menschen gemachte FCKW-Problem ist gelöst, diese Gefahr ist definitiv gebannt. Wenn ihr das anschaut, sehen wir tatsächlich seit 2006, dem Höhepunkt, keinen weiteren Anstieg, sondern eine Stagnation bei hohen Werten. Und selbst nach den Prognosen ist auf der Nordhalbkugel eine Regeneration zu früheren Werten erst bis etwa 2050 der Fall, weil der Ozonabbau, also der Abbau dieser FCKWs, dort sehr lange dauern wird. Und auf der Südhalbkugel wird das noch später der Fall sein. Also die Entwarnung scheint mir hier etwas verfrüht. Ich gehe noch auf wesentliches der Rückgang zu Schulden dem Montreal-Protokoll, das die Umweltbewegung durchgesetzt hat, das 1987 in Kraft trat und nachdem FCKWs verboten sind. Aber in unserem Buch Katastrophenalarm sind wir auch auf verschiedene Beispiele eingegangen, dass es erstens in bestimmten Ländern Ausnahmen gibt, dass zum Beispiel in China immer noch ozonschichtschädliche Produkte in großem Umfang produziert werden, dass zum Teil sogar multinationale Konzerne die Produktion dieser Stoffe dann nach China auslagern und dass auch die Ersatzstoffe nicht von Pappe sind, auch wenn sie nicht mehr diese ozonschädigende Wirkung haben. Ein weiterer Faktor, der oft nicht so arg beachtet wird, das ist der Zustand, also die Frage der Vernichtung der Wälder. Bis 1990 war ein Fünftel der Tropenwälder weltweit verschwunden. In Asien sogar 30%. Seit 1990 seht ihr die Entwicklung hier. Eine laufende Abnahme der Fläche der Wälder. Also sind hier jetzt Bezug auf die Tropenwälder. Hier unten ist jetzt noch eine Grafik, die sich auf die Gesamtwelt bezieht. Wir sehen hier einen dramatischen Abbau, jetzt hier zum Beispiel in Brasilien, aber auch in Indonesien und auch sehr stark in Afrika. Wir sehen einen weiteren Abbau in weiteren Ländern. Wir sehen eine gewisse Stagnation in anderen Ländern. Gut, das ist sowieso in einigen dieser Gebiete ist sowieso sehr wenig Wald. Jetzt die Schweiz ist hier wohl hellgrau, das heißt geringfügige Veränderung. Wir sehen nur in wenigen Ländern leichten Zuwachs. In China sehen wir immer noch einen relativ starken Zuwachs. Wir kommen später noch darauf zurück, auf was das zurückzuführen ist. Vor allem sind es noch Nachwirkungen der Politik aus den Zeiten von Mao Zedong, wo sehr große Waldforstungsprogramme angestoßen wurden. Wir haben jetzt den Zustand der Wälder. Wir kommen zum zweiten Faktor. Das ist jetzt sind die CO2-Emissionen. Durch die CO2-Emissionen steigt die Durchschnittstemperatur der Erde. Hier ist eine Temperaturkarte der Erde im Vergleich zu 1951 bis 1980, dem damaligen Mittelwert. Und wir sehen insbesondere da, wo es dunkelrot ist, einen starken Anstieg. Hier bis zu plus 2,5 Grad, vor allem jetzt Alberta, Arktis und auch in anderen Gegenden eine starke Zunahme bis mittelstarke Zunahme. Es ist natürlich nicht gleichmäßig. Auch in einigen Stellen der Welt nimmt die Temperatur ab, obwohl sie insgesamt von der Tendenz zunimmt. Wir haben um 0,8 Grad eine Zunahme von 1900 bis 2010. Und der Prozess, da der sich beschleunigt, wird er schneller vonstatten gehen. Man erwartet zurzeit einen weiteren Anstieg um 6 Grad Celsius im 21. Jahrhundert, wenn das nicht aufgehalten wird. Die Zunahmeerwärmung der Erde hat bereits direkt Folgen. Wir haben jetzt sehr viel stärkere Stürme und höhere Energie der Stürme. Das ist jetzt hier eine Umweltkatastrophe, also auf den Philippinen, aber auch wir haben große Regionen mit Dürreperioden. Auch die Ökologie, vorher war ja die Veranstaltung zu den Flüchtlingen. Es sind nicht nur politische Gründe und Kriege, die zu Flüchtlingen auf der Welt führen. Auch zunehmend zwingt der Zustand der Natur dazu, dass die Menschen von ihrer Arbeit oder ihrer Landwirtschaft oder dem Gegend dort nicht mehr leben können, dass Hungersnöte sind. Und dass wir ökologische Flüchtlinge auf der Welt haben. Die Klimaveränderung, die jetzt auch zunehmend spürbar wird, hat unter anderem auch die Ursache, dass wir die Temperatur in der Arktis stark angestiegen ist. Gehe ich jetzt erstmal auf die Arktis ein. Das ist jetzt die Sommertemperaturen in der Arktis. Wo wir hier haben die durchschnittliche Eisfläche und wir haben hier den jahrelangen Durchschnitt und dann einige weitere Werte. Es hat natürlich immer, im September haben wir immer das Minimum. Und wir hatten hier also eine sehr starke Durchschnittsabnahme. Im Jahr 2012 haben wir noch diese Fläche von Eis bedeckt, während wir vorher im Durchschnitt dieser Werte diese große Fläche hatten. Das heißt, da jetzt dann dort die mittlere Temperatur zunimmt und Eis ja das Sonnenlicht stark reflektiert, während das Wasser es weniger reflektiert, dann hat auch das Temperaturgefälle zwischen jetzt dem Süden, dem Äquator und dem Pol abgenommen. Dieses Temperaturgefälle ist aber das, was zu einer Luftströmung vom Äquator zum Pol führt. Diese Luftströmung wird durch die Corioliskraft der Erde abgelenkt und das erzeugt den sogenannten Jetstream in großen Höhen. Die Intensität dieses Jetstreams hat damit abgenommen und das führt jetzt dazu, dass sich dann mehr stehende Wellen, der Jetstream ist auch nicht gleichmäßig, er wirft immer wieder auch Wellen auf und wenn sich solche stehende Wellen bilden, dann haben wir eine gleiche Wetterlage über lange Zeit. Das heißt, es kann zum Beispiel, hat diese extreme Trockenheit in Russland vor einigen Jahren, war so eine sogenannte Seroski-Welle, eine stehende Welle, wo sich das Wetter über viele Wochen nicht weiterentwickelt. Oder mal, also in Deutschland hat man vor einiger Zeit einen extrem kalten Winter, der bis Ende April hinzog. Da waren wir in einer Kälteschleife gefangen und so weiter. Das heißt, ein Prozess ist bereits im Gange. Er führt jetzt zu zunehmenden Katastrophen und Überschwemmungen. Er wird ja aber noch weiter auswirken. Gehen wir davon aus, was passiert, wenn der Meeresspiegel bei 6 Grad Anhebung, Temperaturerhöhung, müssen wir mit 10 Metern rechnen. Bei 10 Metern sehen wir jetzt hier Norddeutschland und die Niederlande. Große Teile der Niederlande sind in diesem Bild verschwunden. Wenn sich dieser Prozess jetzt noch, also sind überschwemmt und es werden ja auch die Dauer, da wir mit auch Naturkatastrophen und Orkanen rechnen müssen, hohe Deiche nicht viel helfen. Wir gehen jetzt noch weiter. Wenn die ganzen Polkappen abschmelzen, also Arktis und Antarktis, dann haben wir eine Erhöhung des Meeresspiegels um bis zu 40 Meter. Und dann können wir sehen, es ist nicht nur Holland dann weg vom Eis, also praktisch unter Wasser, sondern auch Belgien zu einem großen Teil und Dortmund ist zur Küstenstadt geworden und Berlin liegt auf einer Insel. Wir sehen auch noch weitere Striche, also Venedig ist nicht mehr da, die Po-Ebene wird unter Wasser stehen und wir können euch das anschauen. Das sind jetzt Dinge, deren Entwicklung bereits eingesetzt hat und die unverzüglich gestoppt werden muss. Ich komme nun zu einem weiteren Faktor, der wenig diskutiert wird, das ist die Vermüllung der Meere. Ihr seht hier rechts ein Bild am Ufer des Roten Meeres, wo viele Touristen hinfahren, weil man dort eine ganz tolle Unterwasserflora und Fauna erleben kann. Aber am Strand sieht es eben so aus, dass wir die Müllberge haben. Die Meere zermahlen natürlich auch den Plastikmüll, der auf dem Meer treibt. Und es lösen sich auch einzelne Chemikalien auf, einige Teilchen gehen in höhere Tiefen. Und wir haben auch eine zunehmende Giftaufnahme der Fische im Meer durch diese Anreicherung des Meers mit Plastik. Wir haben hier sogar, das ist entdeckt worden, eine riesige Zone im Nordpazifik, einen riesigen Wirbel, wo wir, also Plastikvortex, wo wir bereits jetzt, weil normal im Meer kommt vor, das Plankton, das von dem in der Nahrungskette eine Spitze ist, in dieser Gegend haben wir schon ein Plastik-Plankton-Verhältnis von 8 zu 1, also 8-mal mehr Plastik als Plankton. Und Plastik gehört da überhaupt nicht hin. Das sind jetzt Dinge, die eine gesunde Nahrung auch auf lange Sicht gefährden. Und dann haben wir schließlich noch das Problem mit der Atomkraft. Das ist jetzt ein bisschen mein Spezialgebiet. Wenn ein Atomkraftwerk so aussieht wie hier, braucht man nicht viel mehr sagen. Die Sache ist übrigens noch nicht vorbei. Wir haben immer noch eine fortdauernde Kernschmelze und einen Austritt radioaktiven Wassers und ein Anfall von Unmengen radioaktiven Wassers, da verzweifelt Wasser in die Reaktorgebäude gepumpt wird. Wir ist jetzt hier eine Statistik, die jetzt ein Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Chemie gemacht hat. Und das ist einfach die Rechnung, wie hoch ist das Risiko radioaktiver Verseuchung auf der Welt. Einfach hochgerechnet. Wir hatten Tschernobyl, Kernschmelz, wir hatten Harrisburg und wir hatten dreimal Fukushima. Also hatten wir 5 Kernschmelzen in so und so vielen Jahren Laufzeit der Atomkraftwerke. Wie viele Atomkraftwerke stehen auf der Welt? Und die Wahrscheinlichkeit eines Gaus im Durchschnitt ist so und so. Und daraus ergibt sich, und dann ist der Kollege hier, der ist Spezialist für Meteorologie und hat dann die Luftströmungen, die Windströmungen berechnet. Und dann sehen wir hier das Risiko hoher radioaktiver Kontamination, das in Mitteleuropa sehr hoch ist, vor allem durch die französischen Atomkraftwerke, das aber auch hier in Japan vorhanden ist. Und in den USA, hier hat sich besonders auf die Ostküste konzentriert. Lediglich die Südhalbkugel kommt noch besser weg, aber da geht es auch schon los. Das heißt, dass man gegen diese Atompolitik Widerstand leisten muss, und das machen auch die Menschen weltweit. Vielleicht sind Proteste in Deutschland bekannt. Es gibt aber die größten Proteste gerade in Indien, in Chhatarpur. Da kam es auch im Jahr 2011 zu einem Generalstreik. Ich habe hier von meinen indischen Studenten ein paar Dinge. Ein paar könnt ihr sehen, Say No to Nuclear Power. Auf dem Schild, das würde stehen, ruft laut, keine Atomenergie. Und da hinten würde stehen, also das eine ist, eine Sprache ist Hindi und dann ist noch eine andere Sprache, 40 Sprachen in Indien. Und da steht dann, Atomenergie ist tödlich für Mensch und Natur. Atomenergie ist übrigens nicht nur gefährlich in der zivilen Nutzung. Sie ist ja hauptsächlich entstanden und der Drang zur zivilen Nutzung kommt, weil man sie ja militärisch nutzen will und die Atomwaffen entwickelt hat. Selbst ohne Abwurf der Atomwaffen sind diese von hoher Gefährlichkeit für die Umwelt. Kaum jemand kennt die vertuschte Atomkatastrophe von Almeria. Dort ist ein amerikanischer B-52-Bomber am 17. Januar 1966 während eines Fehlers in einem Luftauftankprozess abgestürzt. Diese mit Wasserstoffbomben bestückten Bomber mussten in der Zeit des Kalten Krieges ständig in der Luft sein, sodass sie immer zu Luftschlägen mit Wasserstoffbomben bereit sind. Es ist runtergefallen, hatte 4 B-52-Bomber an Bord. Eine fiel ins Meer, eine fiel ans Land. Explodiert es keine, da gibt es ein Sicherheitssystem, das vorher aktiviert werden muss, wenn sie runterkommen. Eine fiel an Land und 2 fielen an Land und zerschellten. Auch ohne Atomexplosion würde damit das Plutonium der Atombombe, die zum Zünden der Wasserstoffbombe vorgesehen ist, freigesetzt. Und nun würden große Teile dieser Gegend verseucht. Das Gebiet würde danach gesperrt. 1966 hatten wir dort in Spanien die Franco-Diktatur. Spanien war Mitglied der NATO, trotz Faschismus. Das hat damals keinen gestört, dass es eine faschistische Diktatur ist. Und die Franco-Diktatur hatte kein Interesse und die NATO hat auch alles dafür getan, dass diese Sache nicht bekannt wird. Insofern wurde das erst sehr langsam ausgegraben. Ein bestimmtes Verdienst kommt übrigens hier der Neuen Zürcher Zeitung zu, die die einzige überregionale Zeitung, deutschsprachige überregionale Zeitung in Europa war, die diesen Vorgang im Jahre 2012 ausgegraben hat und dokumentiert hat. 2012 mussten nach einem Abkommen zwischen USA und Spanien nochmal 50.000 Tonnen radioaktiv verseuchter Erde abgetragen werden, um in den USA, also auf Schiffen nach USA transportiert, dort eingelagert werden. Aber man hat kein Interesse, das groß bekannt zu machen. Das ist ein tolles Touristengebiet. Und manche fahren da extra hin oder haben sich dort ihre reiche Leute, ihre Villen gekauft, um einen, wie sagt man, gesunden Lebensabend zu verbringen. Sie sind aber nicht richtig informiert, was hier eigentlich los war und von dem wir noch die Restbestände haben. Wir haben auch dort in der Region unter der spanischen Bevölkerung eine weit überdurchschnittliche Krebsrate. Ja, jetzt wäre die Frage, auf die ich dann auch immer gleich komme. Jetzt haben wir also gesehen, dramatische Faktoren. Wir brauchen jetzt aber, wie sagt man, eine Zivilisation, wir brauchen Energie. Ist das notwendig? Ich sage euch, das ist überhaupt nicht notwendig. Wir haben hier, das habe ich nach einigen Daten zusammengestellt, was ist jetzt allein in Deutschland das Potenzial? Es ist in etwa die Summe, die wir brauchen pro Jahr an Stromverbrauch, also in jetzt Terawattstunden. Wir können das leicht nutzen. Das ist der Stand 2012, das ist das Potenzial, wenn wir die, was wir hätten. Wir wollen aber nicht unsere ganzen Wälder vollstellen, dann ist der Wert sinnvoll. Bei Bioenergie ist eigentlich, davon halte ich nicht so viel, so wie es, weil es also praktisch an landwirtschaftlichen Flächen und auch ein Raubbau ist, der hier gemacht wird. Und Deutschland kann in Bezug auf die Wasserkraft nicht mehr viel tun, wohl aber die Schweiz. Und in der Geothermie ist das Potenzial in Deutschland auch nicht sehr, wie sagt man, zwar da, aber teuer. Man muss tief bohren. In der Schweiz sieht es auch besser aus. Und dann kann man auch sehr viel an Energie einsparen. Technisch, bitte? Bitte? Photovoltaik. Die Photovoltaik, also Solartechnik, hat sich eigentlich ziemlich stark entwickelt. Und da bin ich auch dafür, dass das volle Potenzial genutzt wird. Das sind hier die 142 Terawattstunden, ist die Fläche aller nach Süden ausgerichteten Dächer in Deutschland. Das heißt, man braucht hier keinen Teil Natur vollstellen. Das ist auch nicht toll, also Äcker mit Photovoltaikanlagen vollzustellen. Wesentlich ist hier, wenn man das machen wird, die Tendenz, über 80% dieser Energieerzeugung ist dann dezentral. Die einzige Zentrale, das heißt von den großen Energiekonzernen durchgeführte Stromerzeugung, wäre dann der Offshore-Wind und die Wasserkraft. Und das gefällt ihnen natürlich überhaupt nicht. Also 80% des Geschäfts aufzugeben und etwa 30% haben sie schon verloren. Deswegen gibt es zurzeit einige Gesetzesänderungen in Deutschland, die vor allem die Photovoltaik behindern. Wir könnten auch, wenn man einmal technisch mit Solar Kollektoren nach gegenwärtigem Stand der Technik, würde diese Fläche in der Sahara ausreichen, den Weltstrombedarf zu erzeugen. Kleine Quadrat daneben, die Länder der Europäischen Union und das ganz kleine Quadrat hier, den von Deutschland. Und ich glaube, die Schweiz, das wird ein Punkt, den man nicht weiter sieht. Die Technik ist da. Wir haben auch die Technik, das über weite Strecken zu übertragen. Es ist natürlich nicht sinnvoll, das alles in der Sahara zu erzeugen. Das Programm Desertec wurde sogar ins Leben gerufen von E.ON, einem Energiekonzern, Siemens, Münchner Rück und weiteren großen Konzernen. Aber was sie gemacht haben, waren nur so schöne, tolle Folien wie die hier. Und in der Tat haben sie nichts gemacht. Und Ende 2014 wurde dieses Projekt wieder begraben. Heißt, hier sind wir recht schlecht dran. Das heißt, alles, was hier passiert, es gibt für alle diese Probleme technische Lösungen und technische Alternativen. Daran liegt es nicht. Es werden zwar oft die Leute angelogen, man braucht noch die Kohle und man braucht noch das Atom. Das ist aber relativ leicht, also so ein Argument hält keine 5 Minuten Stand. Die tatsächlich ist es so, dass es hier um Geld geht. Und nun kommt das Buch hier zu einem bestimmten Schluss. Mit der Neuorganisation der internationalen Produktion, das ist die Herausbildung der multinationalen Konzerne, die größer und mächtiger sind, also umsatzstärker als Staatshaushalte und mächtiger als Regierungen. Damit ist die indem diese jetzt die Welt beherrschen, ist die Umweltkrise zu einer neuen gesetzmäßigen Erscheinung des Kapitalismus geworden. Gesetzmäßig heißt, sie lässt sich nicht mehr ändern, solange es Kapitalismus gibt. Der Zwang zur Plünderung der Natur beruht sowohl auf der chronischen Überakkumulation des Kapitals als auch auf der Mensch- und Natur deformierenden Lebensweise. Überakkumulation, wir haben nicht zu viel, wir haben nicht zu wenig Geld in der Schweiz und in Deutschland. Wir haben zu viel Geld, ist aber im Besitz der großen Banken und Konzerne. Was tun wir mit dem Geld? Wir müssen es schließlich gewinnbringend anlegen. Wo soll man das noch anlegen? Und insofern wird spekuliert, insofern wird eine Überproduktion gemacht und insofern sind wir in einer Situation, wo keinerlei Rücksicht mehr genommen wird, irgendwas zu finden, wo man das noch anlegen kann. Jetzt zurzeit hat man Fracking entdeckt. Die gibt euch großen Widerstand. In Deutschland gefällt es den Leuten überhaupt nicht. Aber trotzdem hat unsere Regierung ein Gesetz gemacht, dass dieses Fracking zu Forschungszwecken und zu Zwecke der Entwicklung der Technik erlaubt. Und später vielleicht kann es doch gemacht werden, wenn erforscht wird, dass es wirklich umweltfreundlich ist. Aber mit diesem Gesetz macht sie eigentlich für die Technik bereits Tür und Tor auf. Und es ist jetzt eine Sache des Widerstands der Leute, das zu verhindern. Es ist zur Überakkumulation des Kapitals was gesagt, aber immer auch auf der ganzen Lebensweise. Das heißt, es muss ständig mehr produziert werden. Ein Smartphone, was ihr jetzt in der Tasche habt, die durchschnittlich kauft jeder alle 2 Jahre ein neues Smartphone. Die Zahl der Elektronikschrott auf der Welt nimmt ungeheuer zu. Typisch kommt er in irgendwelche Container und wird irgendwohin verschifft. Und irgendwo in Afrika sitzen Leute, die keine andere Arbeit haben, die dann unter umweltextremschädlichen Bedingungen dort vielleicht einen kleinen Teil der Rohstoffe wieder rausholen. Eine Recyclingpolitik ist hier überhaupt nicht der Fall. Auch die ganze Frage des Konsums, wie sagt man, im Durchschnitt kauft ein Mitteleuropäer, glaube ich, 80 Kleidungsstücke im Jahr. Bei mir ist nicht der Fall, aber ich bin ja nicht typisch. Aber wir haben hier viel also nur auf Kurz- und Wegwerf und Verbrauch gedacht. Wir können mit dieser Ding nicht mehr umgehen, aber mit dem Konsum. Wenn jeder so viel Fleisch konsumieren würde auf der Welt wie ein Mitteleuropäer, könnte die Menschheit nicht überleben. Dann könnten wir die Menschen nicht ernähren. Wenn tatsächlich kann der Planet Erde, wir haben jetzt etwas über 7 Milliarden, wir können über 12 Milliarden Menschen ernähren, hat Joe Siegler, UN-Experte für Welternährung. Ja, aber nicht auf diese Weise, wie es betrieben wird. Wir gehen jetzt weiter. Ich habe gesagt, die Sache haut so nicht mehr hin. Und diese Erkenntnis dämmert auch. Das ist jetzt ein Zitat von Evo Morales. Entweder der Kapitalismus stirbt oder die Mutter Erde. Gut, wir müssen es auch anders machen. Und jetzt habe ich auch gesagt, ich habe es auch ein bisschen schon angedeutet, ich muss auch kritisch mich mit einigen sozialistischen Ländern beschäftigen. Wir hatten ja die Sowjetunion, wir hatten China. Kommen wir erst zur Sowjetunion. Natürlich war das ein sehr armes Land, als dort der Sozialismus gesiegt hatte. Und erstmal stand die Produktion und die Befriedigung, also dass überhaupt jeder essen kann und leben kann und von einigermaßen würdige Umstände hat im Vordergrund. Aber trotzdem hat man eigentlich in der Zeit damals bereits eine Auseinandersetzung geführt. Eine wichtige Auseinandersetzung in der Sowjetunion war die Frage um die Wälder. Man wollte dann also vor allem östlich von Russland sehr große Wälder und die wollte man also zur Rohstoffgewinnung verwerten und abholzen. Hier hat insbesondere, obwohl ich komme nachher noch kritisch auf Stalin zu sprechen, hier muss ich ihn aber verteidigen, weil er hat gegen die Abholzung der Wälder Widerstand geleistet und ein Ministerium für Forstwirtschaft eingerichtet, das für weitere Aufforstung sorgte und Pflege der Wälder und nicht deren Ausbeutung. Auch das Setzen auf Wasserkraft in der damaligen Zeit war fortschrittlich, ist eine regenerative Technologie. Gleichzeitig hat man aber auch damals schon die Auseinandersetzung, ich gehe mal drauf ein, im Sozialismus kann der Mensch die Elementargewalten unterwerfen. Das ist eigentlich keine korrekte Aussage. Der Mensch kann mit den Elementargewalten der Natur, er kann sie beherrschen, wenn er sie erforscht hat. Aber er kann sie sich nicht beliebig unterwerfen. Insofern haben wir hier bereits auch eine Abweichung von dem, was Marx mal gesagt hat oder was der Marxismus ausdrückt. Ein gewisses Prägen dieses, wie sagt man, Unterwerfen. Das war damals die Auseinandersetzung um die Gigantomanie, wie es genannt worden. Es ist auch ausdrücklich kritisiert worden. Also zum Beispiel auf 1939, auf dem 18. Parteitag. Also es ist zu tun eine entschiedene Abkehr von der Gigantomanie in der Bautätigkeit, die eine geradezu krankhafte Erscheinung geworden ist. Also wird dort auf dem Parteitag kritisiert. Wenn man jetzt, ja, man, kommen wir aber weiter, trotzdem ist es nicht in die Tiefe getrieben worden. Ich möchte es jetzt mal unter das Stichwort Paradigmenwechsel stellen. Das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus. Das ökonomische Gesetz des Kapitalismus ist ständige Erhöhung des Profits. Das ist relativ einfach, koste es, was es wolle. Das ökonomische Grundgesetz des Sozialismus hat man dagegen in Abgrenzung formuliert, also Sicherung der maximalen Befriedigung der ständig wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnisse der gesamten Gesellschaft durch ununterbrochenes Wachstum und stetige Vervollkommnung der sozialistischen Produktion auf Basis der höchstentwickelten Technik. Gut, jetzt können wir das Ding kritisieren. Das ist jetzt natürlich ununterbrochenes Wachstum. Das ist natürlich, das wissen wir heute, das geht gar nicht. Dass man mehr auf, ist man an mehreren Stellen, also darf man, die Zahl Rohstoffe ist begrenzt, Öl ist begrenzt, alles Mögliche ist begrenzt. Die zweite Sache ist, was hier aber auch noch drin steckt, kann das überhaupt richtig sein, selbst wenn jetzt das wäre, wenn dieses unbegrenzte Wachstum möglich wäre, physikalisch. Nein, auch dann ist es nicht richtig. Es ist nicht akzeptabel, dass die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und der Natur in der Definition eines ökonomischen Grundgesetzes des Sozialismus unberücksichtigt blieb. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Es ist zu keiner Zeit, auf einmal eine Grund, eine Abweichung, der hat hier leider von Marx wichtige und Engels wichtige Dinge vergessen, beziehungsweise gedacht, ja, das Spezialgebiet von einigen Wissenschaftlern. Ich möchte jetzt aber auch auf Trotzki zu sprechen kommen. Trotzki ist hier in der Zeit, da hat er sich nicht positiv ausgezeichnet, sondern er ist jetzt hier eher ein Anhänger der Gigantomanie. Mal ein Zitat von ihm. Die Menschheit wird sich daran gewöhnen, die Welt zu betrachten als gefügigen Ton zur Modellierung immer vollkommener Lebensformen. Der Mensch wird sich mit der Umgruppierung der Berge und Flüsse befassen und wird die Natur ernstlich und wiederholt korrigieren. Der Mensch kann die Natur nur insofern beherrschen, wie er das beherrscht, was seine Eingriffe in die Natur für Wirkungen haben. Und es ist einfach auch ein bisschen, wie sagt man, jetzt nicht nur überoptimistisch, sondern auch wegen Größending, also komplett übertrieben und auch zeigt auch mit, er kennt seine eigene Rolle zu dem Ganzen. Das ist überhaupt nicht mehr im richtigen Verhältnis, was man sich hier einbildet, was man alles machen kann, die Natur zu, also wiederholt und beliebig zu korrigieren. Wir haben auch jetzt auf viele weitere Gesichtspunkte, könnte man jetzt hier noch eingehen. In China, wir hatten insbesondere in der Zeit der Kulturrevolution eine sehr starke Bestrebung, anders zu wirtschaften. Es gab auf dem Land die Errichtung von Biogasanlagen, um dort aus Biomasse Strom zu produzieren. Auch die Errichtung von Kleinanlagen in der Zeit, anstatt Großanlagen. Es gab auch die Tendenz zur Dezentralisierung, also auch kleinere Stahlwerke und nicht nur Riesenwerke zu bauen. Weil da wird auch versucht, anders zu produzieren. Es gab auch sehr starke Bestrebungen, Wälder aufzuforsten, weil es war ein Problem auch aus der Vergangenheit, aus dem Raubbau aus der Natur in den feudalen Gesellschaften, dass wir einen großen Teil der Wälder bereits, also dass ein großer Teil kaputt, also Wüsten sich ausbreiteten. Deswegen wurde ein umfangreiches Aufforstungsprogramm gestartet. Ich habe vorher aus einem Bild gesehen, dass das heute immer noch nachwirkt, obwohl China auch heute komplett kapitalistisch ist, extreme Situationen in der Umwelt in China auftreten. Ihr habt ja auch das gehört, die, wie gesagt, mehr Luft in Peking und so weiter, müssen nicht weiter. Das Ding ist eine Katastrophe, was dort ist, wie hier also mit der Natur inzwischen umgegangen wird. Auch hier ist der Umgang mit der Natur rücksichtslos und einige der größten Konzerne der Welt sind inzwischen chinesische Konzerne und sie unterscheiden sich überhaupt nichts von der Machart durch, wie sagt man, Riesenkonzerne und multinationalen Konzerne westlicher Art. Ja, wenn wir auf eine neue Gesellschaft gehen, brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Ein solcher Paradigmenwechsel, wir haben hier in dem Buch das nicht bis zu Ende geführt und haben gesagt, das ökonomische Grundgesetz ist, der Sozialismus muss stattdessen sein. Wir haben aber gesagt, ständige Höherentwicklung der Einheit von Mensch und Natur muss wesentlicher Bestandteil des ökonomischen Grundgesetzes des Sozialismus sein. Wir werden auch noch einiges zu tun haben. Wir müssen zum Beispiel auch komplett umdenken. Das ist jetzt hier zum Beispiel ein Merkmal: Sicherung und Bereicherung der Lebensgrundlagen der heutigen und künftigen Generationen durch eine globale sozialistische Kreislaufwirtschaft auf Basis erneuerbarer Energien und recycelter Rohstoffe. Oder Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts und planmäßiger Einsatz der gesellschaftlichen Ressourcen über lange Zeit so, dass erhebliche Teile für die Verhinderung der globalen Umweltkatastrophe bzw. für die Wiederherstellung und Erhaltung der teilweise zerstörten natürlichen Lebensgrundlagen eingesetzt werden. Es wird auch, darf keine Wegwerfproduktion mehr geben. Es war auch schon in der Kulturrevolution eine Auseinandersetzung, gibt es überhaupt Müll? Streng genommen gibt es keinen Müll. Weil man kann mit allem noch das eine oder andere anfangen, aber man muss immer in Kreislaufprozessen denken. Nur passt es natürlich nicht zu einer Wirtschaftsweise, die nur auf jetzt maximalen Profit und maximalen Verdienst ausgerichtet ist. Es erfordert auch noch Paradigmenwechsel in der Lebensweise. Es können auch nicht bestimmte Länder einen bestimmten Stil des Lebens pflegen, der nur möglich ist, da sie die Rohstoffe der Welt alle an sich also praktisch kontrollieren und die in diese Länder fließen. Es ist sehr viel zu tun. Die Sache ist noch nicht fertig. Es heißt auch nicht, wie sagt man, ich vertrete ausdrücklich nicht, macht jetzt erstmal, ihr müsst hier die Gesellschaft ändern, dann ist es mit der Umwelt automatisch. Die Auffassung habe ich heute Nachmittag gehört. Da kam jemand zu mir und stand, mit ihm diskutiert und sagte, wieso der Sozialismus beinhaltet doch schon immer die Umwelt, weil sobald wir Sozialismus haben, ist es mit der Umwelt in Ordnung. Dann bringen wir das ja, lösen wir das Problem. Überhaupt nicht. Allein durch eine Änderung der Machtverhältnisse ist dieses Problem überhaupt noch nicht gelöst. Weil erstens haben wir noch irre Schäden zu reparieren, für die wir viel unserer Schaffenskraft aufzubringen haben. Und zweitens haben wir uns auch zu ändern und auch der Prozess der Änderung der Lebensweise der Menschen wird eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Die Veränderungen müssen nicht auf diese Zeit verschoben. Also ich muss, ich sage nur, viele beginnen heute damit. Aber wenn ich das selber für mich mache, damit hat sich am Globalen nichts geändert. Viele beginnen heute damit, aber man muss also praktisch dann noch das weitertreiben. Man muss auch heute um einzelne Verbesserungen kämpfen und man muss diesen Widerstand zusammenschließen. Es geht hier auch durchaus voran. Wir haben in Deutschland im letzten Dezember eine Umweltgewerkschaft gegründet. Das ist soll eine Kampforganisation werden, so wie eine richtige Gewerkschaft. Nicht eine bürokratische Gewerkschaft, sondern eine, die kämpft und in der jeder eigentlich Mitglied werden kann, der praktisch für den Erhalt der Natur kämpft und der von der Naturzerstörung nicht profitiert, sondern davon betroffen ist. Und dann sind eigentlich sehr viele betroffen und es sind eigentlich nur 500 oder sowas in Deutschland, die von der Naturzerstörung profitieren, nämlich die Eigentümer der größten Konzerne. Und da ist also einmal einige Reserven. Die Sache ist erst im Aufbau. Es ist eine Organisation, in der jeder unabhängig, welche Richtung er politisch oder religiös oder parteipolitisch oder hat, jeder, der für den Erhalt der Natur ist, soll für diese Organisation gewonnen werden. Wir haben jetzt einzelne Gruppen aufgebaut und sind mitten dabei. Die wesentliche Message oder Botschaft meines Vortrags und dieses Buchs ist aber ein gewisser jetzt Umdenkprozess. Umdenken, natürlich, vielleicht sagt einer von der Umweltbewegung, ein paar Sachen haben wir schon lange gewusst. was wir uns ändern müssen. Aber das haben wir doch nicht. Weil ihr habt nicht gewusst, in der Umweltbewegung oft erkämpft man hier nur vereinzelt und lokal, betrachtet die Sache nur nicht global. Und man muss hier einiges ändern. Und wesentliche Message des Buchs ist, es sind Veränderungen notwendig. Ich habe jetzt auch die aufgezeigt, auch selbst das Buch jetzt ist von aus der Seite eines marxistischen Parteivorsitzenden, also das ist unser, der hier praktisch Hauptautor ist, der ist Marxist. Aber nicht nur er lernt, dem er hier aufgereitet hat, was bisher über viele Jahrzehnte oder über 100 Jahre in der Arbeiterbewegung schiefgelaufen ist. Er lernt, viele müssen lernen, wir müssen gewisse Lehren ziehen. Und wenn man das gemeinsam angeht, ist durchaus noch was zu schaffen. Aber man darf vor der Dimension dieses Problems nicht die Augen verschließen. Und wenn das gelöst werden muss und wir wollen künftige Generationen erhalten, dann gibt es keine Rücksicht. Auch nicht auf eine Staatsreform und sonst was. Alles steht in Frage und muss verändert werden. So, damit bin ich am Ende des Vortrags. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich bitte um eure kritischen Fragen.